herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Bonjour Julius.
Ja, Alex, wir sind hier zusammengekommen, um ein zweites Mal in dieser Länderspielpause zu reden, denn auch da gibt es jetzt in dieser Woche noch einiges zu besprechen und ist eigentlich, würde ich sagen, hauptsächlich natürlich die logische Fortführung von dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Wir sprechen einmal über die drei Finalspiele in den Euro-Playoffs, die noch ausstehen. Das heißt, wir sprechen über die letzten drei Plätze, die für die EM in Deutschland zu vergeben sind. Da werden wir drei Finalspiele quasi um diese Plätze haben. Da gucken wir drauf. Und dann gucken wir auch noch mal ein bisschen ausführlicher auch noch auf die deutsche Nationalmannschaft, die einer von uns beiden hat es kommen sehen, natürlich gegen Frankreich gewonnen hat und mit Schwung anscheinend Richtung Heim-EM rein möchte. Da sieht einiges gut aus. Jetzt geht's gegen die Niederlande. Auch da sprechen wir drüber. Das alles nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach, weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist also erstmal die Ausgangslage. Das war unser Vorwort. Und ich würde sagen, wir machen zuerst die drei noch ausstehenden EM-Spots, bevor wir über den designierten EM-Sieger, nämlich Deutschland, sprechen. Erstmal wollen wir wissen, wer ist noch dabei? Und das entscheidet sich in drei Spielen. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, ist das Duell zwischen Wales und Polen. Ich würde sagen, ist so ein bisschen das Spitzenspiel innerhalb dieser drei Spiele. Da sind nämlich zwei Mannschaften, denen man auf jeden Fall zutraut, dass sie bei der EM mitspielen sollten und vielleicht sogar eine kleine Rolle spielen könnten. Also hier wird's richtig spannend.
Hier wird's richtig spannend. Ich würde auch sagen, das sind zwei Namen, die man normalerweise schon, vor allem bei so einer aufgeblähten EM, vermuten würde oder die es auch wahrscheinlich verdient hätten, irgendwie im Kreise dabei zu sein. Aber einer der beiden wird daheim bleiben müssen, wird vor dem Fernseher die EM in Deutschland verfolgen müssen. Nur einer bekommt ein Ticket. Für mich ist das auch tatsächlich so ein bisschen das Spitzenspiel in diesen drei Final-Playoffs, das vielleicht auch am schwersten zu tippende Spiel, wobei da gibt's noch ein anderes, das könnte auch knifflig werden. Aber von den Namen her ist das wirklich das Spitzenspiel und die Quoten zeigen auch auf, dass die Mannschaften wohl nah beieinander liegen. 2,50er Quoten auf Wales, die das Heimspiel haben, den Heimvorteil, aber dann doch 3,15er Quoten auf Polen, so rum, zeigt auf, die Polen sind da nicht weit weg. Also das wird schon ja durchaus ein sehr, sehr spannendes Finale, glaube ich.
Ja, also das glaube ich auch. Es ist auch ein Spiel, was wir beide so ein bisschen so kommen sehen haben, also dass das in den jeweiligen Ausscheidungsspielen in der letzten Woche die Favoriten waren. Und das muss man eben auch sagen, das haben sie ja auch unterstrichen, ne? Also die Polen 5-1 gewonnen, Wales 4-1 gewonnen, auch da nehmen sie sich wenig. Das waren souveräne und vor allen Dingen deutliche Aussagen Richtung, wir wollen zur EM. Beide haben Heimspiele bestritten, das ist natürlich hier jetzt wieder so ein kleiner Faktor. Dieses Mal hat Wales das Heimspiel, also da schon haben wir jetzt gegen Finnland gesehen. Das ist durchaus eine Kulisse, die Spaß macht. Und jetzt gerade, wenn es wirklich spitz auf Knopf ein K.O.-Spiel geht, dann ist das sicherlich auch nochmal ein Faktor, dass wir das ganze Spiel hier in Cardiff haben werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Polen mit vielleicht dann doch in der Spitze den größeren Namen. Gerade in Lewandowski sticht da natürlich nochmal raus als Spielentscheider. Wales haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Bale eben nicht mehr im Kader. Da geht's vielleicht noch mehr über diese mannschaftliche Geschlossenheit. Und es fällt einem echt schwer, so in der Gegenüberstellung da was auszumachen, weil ich prinzipiell sagen würde, ich neige ein Ticken dazu, dass Polen zur EM fährt. Allerdings ist es jetzt eben das Wales-Heimspiel auch noch. Also, ja, und so richtig überzeugt hat mich die polnische Nationalmannschaft seit 20 Jahren nicht mehr, wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen, ich kann da im Dreiweg tatsächlich schwer einen Weg für mich finden, zu sagen, da habe ich mehr als eine ganz leise Vorahnung.
Ich neige tatsächlich zum Wales-Tipp und zwar einzig und allein deswegen, weil die Waliser den Heimvorteil haben. Und ich glaube, in so einem engen Spiel in der Fremde gewinnen ist dann vielleicht dann doch mal noch ein Ticken schwerer, als wenn du zu Hause spielen würdest. Zu Hause hat man es gesehen, da waren sie sehr, sehr, ja, gut drauf gegen Estland, ne? Komfortabel, locker gewonnen, aber dass Estland kein großer Gegner war, hatten wir, glaube ich, zuvor auch besprochen. Vielleicht die, ja, mit die schwächste Mannschaft, die jetzt in den Playoffs standen. Also ein Heimsieg gegen Estland war irgendwo abzusehen. Trotzdem, ne, musst du da erstmal 5-1 gewinnen, hast Selbstvertrauen getankt, das haben die Waliser auch getan. Und dann sind wir dann wieder beim Thema. Ich sehe die Mannschaften auf Augenhöhe grundsätzlich. Also wenn es Hin- und Rückspiel gäbe, was es ja nicht gibt, würde ich auch sagen, vielleicht gewinnen beide jeweils knapp das Heimspiel. Und ja, so muss man dann gucken, wer höher gewinnt. Also wenn Polen das Heimspiel hätte, würde ich knapp zu Polen tendieren. Da Wales das Heimspiel hat, tendiere ich knapp zu Wales. Ich glaube, der Heimfaktor wird ein Faktor sein und könnte dann dazu führen, dass die Waliser am Ende das Ticket ziehen werden, trotz Lewandowski, der wieder in besserer Form ist, aber gegen Estland, glaube ich, gar nicht getroffen hat.
Ja, also für mich ist es eben diesen Ticken anders in Polen. Ja, wäre ich für die Polen, hätte ich auch getippt. In Wales sage ich, das ist eher ein Unentschieden aus meiner Sicht. Also da rücken sie den Ticken dichter zusammen, ja, aber ich sehe noch nicht dieses krasse Übergewicht bei Wales. Ich finde das schon auch bei den Quoten interessant. Es ist jetzt nicht so, dass Polen für mich da, also es ist wirklich für mich ausgeglichen, komplett auf Augenhöhe aus meiner Sicht. Und da ist es natürlich schon spannend, dass Polen da über Dreierquoten bekommt, ne? Also wenn man sagt, kann in die eine oder andere Richtung gehen, dann ist die eine eben lukrativer. Da gibt es 3 Einser bis 3 Zweierquoten im Schnitt auf die Polen, 2 50er auf die Waliser zu Hause. Also die Quoten tendieren in deine Richtung. Aber für mich wirklich, je länger ich darüber nachdenke, denke ich mir, das ist ein Spiel, da geht es um richtig viel. Ich sehe eine große Augenhöhe zwischen den Mannschaften und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier die Dramatik auch über 90 Minuten hinaus sehen.
Das kann gut sein. Ich habe nochmal nachgesehen, und das unterstützt und untermauert noch meinen Tipp, dass Wales am Ende weiterkommt. Das ist mein Tipp. Wales qualifiziert sich. Die Polen haben in der EM-Quali 3 ihrer 4 Auswärtsspiele verloren. Und das war jetzt nicht die allerschwerste Gruppe mit den allergrößten Topnamen. Man weiß ja, sie wurden ja auch nur Dritter in der EM-Quali und haben das Ticket so verpasst. Also in einer Gruppe mit Albanien, Tschechien, Moldawien und den Färöerinseln haben sie 3 ihrer 4 Auswärtsspiele verloren. Nur bei den Färöer haben sie gewinnen können. Das zeigt schon auf, zu Hause war Polen wesentlich besser unterwegs, auswärts tun sie sich schwer und deswegen bleibe ich hier beim Tipp. Wales qualifiziert sich, ist meine Prognose. Aber ich bin bei dir, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Also unentschieden überhaupt bei all diesen Playoff-Spielen, ja, immer gut möglich. Aber am Ende, ja, glaube ich, dass Wales der Heimfaktor, mit dem Heimfaktor dann, ja, dieses Quäntchen mehr hat.
Okay, es sei dir gegönnt, dass du da so ein bisschen mehr Sicherheit hast. Ich, wie gesagt, tue mich noch schwerer, da was auszumachen. Aber die schöne Nachricht ist, beim nächsten Spiel fällt es mir auf jeden Fall leichter. Das nächste sprechen wir über das Entscheidungsspiel zwischen der Ukraine und Island. Hier natürlich wieder der kleine Disclaimer, dass wir nicht unbedingt über Heimvorteile reden, denn in der Ukraine wird nicht gespielt, auch wenn sie Heimrecht haben. Dieses Mal wird das Ganze in Polen ausgespielt, in Breslau. Also da weniger Heimvorteil, aber natürlich aus meiner Sicht dann doch qualitativer Vorteil bei der Ukraine, die ein richtig schweres Auswärtsspiel überstanden haben, weil auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis im Weltfußball. Da geht es nicht mal so sehr um Qualität, sondern bei Bosnien und Herzegowina spielt man ungern als Auswärtsmannschaft, was Atmosphäre und das Ganze drumherum angeht. Trotzdem haben sie diesen Test auch bestanden und wir haben es schon in der letzten Folge gesagt, ich sehe sie fußballerisch auf einem guten Level. Israel zwar auch deutlich aus dem Weg räumen können, aber für mich ist die Ukraine hier dann doch der Favorit. Hier fällt es mir leichter.
Es fällt mir auch definitiv leichter, wobei das war ja sehr, sehr knapp, ne? Sie lagen 0-1 bis zur 85., glaube ich, in Bosnien hinten und drehten dann mit einem späten Doppelpack 85. und 88. die Partie. Sonst wären sie schon zu meiner großen Überraschung, deiner, vielleicht auch der allgemein großen Überraschung, schon im Halbfinale in Bosnien gescheitert. Also es war kurz davor, dass sie da ausscheiden. Das war ein Schreckmoment, aber ich glaube, wenn du da so ein Spiel auswärts natürlich dann auch noch drehst und dann spät zweite Tore erzielst und weiterkommst, kann dir das auch einen richtigen Schub geben als Mannschaft. Ne? Vielleicht tut dir das sogar besser, als irgendwie komfortabel, ne, 4-0, 4-1 zu gewinnen gegen Estland, gegen Finnland, wen auch immer. Und dann wiegst du dich so ein bisschen in Sicherheit. Vielleicht haben sie das auch gebraucht, so ein schweres Spiel, in dem sie hinten liegen und das noch drehen. Ich glaube, das kann dir einen ungemeinen Push geben. Und auch wenn sie, wie gesagt, den Heimvorteil jetzt nicht 100% haben, auch wenn natürlich viele Ukrainer in Breslau im Stadion wieder sein werden. Also 100% Heimvorteil haben sie nicht, aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft das ja, das mitnehmen kann, ne, dieses Erlebnis in Bosnien, dass man das, wenn man das drehen kann. Favorit sind sie ja sowieso auf dem Papier. Machen wir uns nichts vor, sie sollten die bessere Fußballmannschaft sein, die wesentlich talentiertere Dovbyk zum Beispiel von Girona spielt eine tolle Saison, hat auch den Siegtreffer in Bosnien erzielt, durch einen Kopfball. Also sie sind der Favorit und ich glaube, dadurch, dass sie zittern und wackelten, in Bosnien, werden sie daraus die Lehren ziehen und werden sich dann qualifizieren.
Ja, ich glaube auch, dass ja immer auch emotionale Dynamiken entstehen können in solchen K.O.-Systemen. Und die Ukraine hat natürlich sowieso nochmal eine emotionalisierende, natürlich Motivation da hinter sich. Aber auch wenn du dann eben dieses Spiel dann, du hast es gesagt, auch so lange zurückliegst und sicherlich schon irgendwie das Gefühl hast, Mensch, jetzt haben wir es vielleicht aus der Hand gegeben und dann kannst du zurückkommen, dann kannst du es für dich entscheiden. Ich glaube, dass da auch Dynamiken entstehen, plus eben dann vermeintlich auch noch die bessere, fußballerisch bessere Mannschaft, die man dann eben auch zu Ende geht und dass das für die Ukraine gegen Island dann auch funktionieren wird. Auch die Quoten sprechen natürlich hier eine relativ deutliche Sprache, ne? 1,50er Quoten auf die Ukraine nur. Also auch da wird unsere Einschätzung dieses Duells mitgegangen. Deswegen, ja, gehen mir schon die Worte aus, aber Gott sei Dank habe ich ja dich an der Seite, denn du meldest dich schon wieder und hast bestimmt noch viele Worte.
Nee, so lange will ich es gar nicht machen, aber Island, Blick auf die EM-Quali, den mache ich natürlich auch gern. Haben wir in der letzten Folge jeweils gemacht, deswegen will ich das als Abschluss hier schon auch nutzen. Haben in ihrer EM-Gruppe nur 3 der 10 Spiele gewinnen können. Also, dass sie als Vierter mit 10 Pünktchen überhaupt über die Nations League in die Playoffs gekommen sind. Ob es jetzt unbedingt so verdient war, sei mal dahingestellt, ne? Diese Backdoor, die es da gibt, schmeckt natürlich auch nicht jedem. Aber allein die Leistung, wie gesagt, in der EM-Quali war jetzt auch nicht so berauschend. Auch wenn sie ja jetzt natürlich locker leicht 4-1 gewonnen haben. Israel war jetzt auch nicht so gut drauf, zuletzt in der Quali. Aber wie gesagt, Island, glaube ich, wird ja klar unterlegen sein der Ukraine. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, vielleicht gibt es eine Verlängerung bei Wales, Poland. Beim nächsten Spiel könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Bei Ukraine, Island würde es mich wundern. Ich würde hier eher dazu neigen zu sagen, ich könnte mir den Handicap-Tipp vorstellen. EM-Quali, nochmal der Blick, Auswärtsleistung Islands, 4 von 5 Auswärtsspiele verloren. In einer Gruppe mit der Slowakei, Luxemburg, Bosnien und Liechtenstein und natürlich Portugal, da kannst du verlieren, aber bei den anderen Mannschaften ein einziges Auswärtserlebnis, Erfolgserlebnis ist ein bisschen wenig. Deswegen glaube ich, werden sie diese Leistung aus dem Israel-Spiel nicht wiederholen können. Deswegen tippe ich hier auf die Ukraine und könnte mir sogar vorstellen, dass es, wie gesagt, mit Handicap wird.
Ja, dann lass uns da abschließen und direkt mal deine angedeutete Überleitung mitnehmen. Du hast gesagt, beim nächsten Spiel kannst du dir wieder eher ein Unentschieden vorstellen. Und auch ich muss sagen, das Ganze stelle ich mir wieder deutlich enger vor und intensiver, wenn Georgien Griechenland empfängt. Haben wir hier natürlich, wenn wir da mal mit den Quoten einsteigen, einen relativ klaren Favoriten, und zwar die Auswärtsmannschaft interessanterweise. Die gibt es 2,20er-Quoten im Schnitt, während die Georgier über Dreierquoten bekommen. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, finde ich, weil natürlich waren die Griechen zu Hause stark gegen einen vermeintlich leichten Gegner, muss man aber auch sagen, mit den Kasachen. Und Georgien hat ja zu Hause, du hast das in der letzten Folge angesprochen, von Luxemburg, die haben dich ja eigentlich in der letzten Zeit gar nicht, ja, die haben dich ja eher beeindruckt und du hast gesagt, es wird auch sehr, sehr schwer für Georgien. Und das haben sie dann eben auch 2:0 zu Hause gewinnen können. Jetzt spielen sie wieder in Tiflis, also Georgien mit dem Heimrecht. Und ich sag mal so, natürlich Griechenland irgendwie die Mannschaft mit dem größeren Namen, die Mannschaft, die vielleicht auch beeindruckender gewirkt hat im Halbfinale. Aber ich sehe sie einen Ticken dichter zusammen, als die Quoten es zeigen. Und gerade weil das Heimrecht bei Georgien liegt, muss ich auch sagen, fällt mir jetzt so ein Dreiweg-Tipp auf Griechenland vermeintlich hier, Einser-Quoten-Unterschied, die sind klare Favoriten, den nehmen wir mit. Das fällt mir ehrlich gesagt schwer, das übers Herz zu bringen.
Ja, und ich finde es auch bemerkenswert, dass die Unentschiedenquoten, und das ist ein durchaus bemerkenswerter Hint, bei 3,0 im Schnitt liegen. Also super niedrige Unentschiedenquoten. Und ich glaube, ich habe es ja schon angesprochen, ich könnte mir das Unentschieden hier gut vorstellen. Das trifft auf die ganzen Wettanbietern auch zu und natürlich auch auf die Tipper, denn je mehr Leute auf Unentschieden tippen, desto eher sinken natürlich dann auch die Quoten. Also ich glaube, hier der allgemeine Konsens ist recht klar. Das wird ein richtig umkämpftes Spiel, das möglicherweise länger als 90 Minuten dauert. Du hast die Georgie angesprochen gegen Luxemburg, meinen kleinen ja, Geheimtipp oder Hipster-Tipp. Ich habe ja darauf gesetzt, dass ich sage, oh, Luxemburg hat mir so gut gefallen, vielleicht können sie diese gute Form aufrechterhalten und zumindest ins Finale einziehen. Haben sie nicht geschafft, aber es war auch sehr, sehr unglücklich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast gegen Georgien. Georgien schoss, glaube ich, das 2:0. Nee, wie war das? Wurden gefoult am Strafraum. Es gab keinen Foulpfiff, so rum. Konter Luxemburg schießt das 1:1, das vermeintliche. Da gibt es einen VAR-Check. Das 1:1 wird doch aberkannt. Stattdessen gibt es doch einen Foulpfiff auf der anderen Seite. Und dann die Notbremse, rote Karte. Und dann gewinnt natürlich Georgien dann am Ende in Überzahl. Also statt 1:1, 11 gegen 11, dann am Ende dann doch 2:0 Georgien und 11 gegen 10. Also das war auch schon sehr, sehr ja, bitter und unglücklich für die Luxemburger. Das nur zur Einschätzung. Nichtsdestotrotz zurück zum Spiel. Georgien, Griechenland. Ich tippe auf Unentschieden, Julius. So wie viele andere, so wie es die Quoten auch hergibt. Ich glaube, das wird richtig, richtig knackig, richtig umkämpft, richtig schwer für beide, sich da durchzusetzen. Ich bin auch bei den Quoten nicht, oder ich bin bei dir, was die Quoten anbelangt, auf Georgien. Ich finde diese 3,30 zu hoch dafür, dass sie ein Heimspiel haben und auch eine gute Runde in ihrer Quali spielten. In der Todesgruppe mit Spanien, Schottland und Norwegen haben sie nur eine Heimniederlage kassiert. Das ist, finde ich, durchaus sehr bemerkenswert. Und deswegen würde ich auch den Georgiern hier zutrauen, am Ende vielleicht knapp zu siegen. Aber unterm Strich sehe ich hier super ausgeglichene Mannschaften und ich finde, die Quoten sollten dementsprechend auch ausgeglichen sein. Also, dass Georgien 3,30 hat und Griechenland 2,40, gehe ich nicht mit. Ich wäre eher bei beiden irgendwie 2,80 und dann komplette Augenhöhe. Und dann kannst du wirklich die Münze werfen, wer am Ende weiterkommt.
Ja, also hier auch nochmal aus, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Aus meiner Sicht sei hier auch nochmal unser heimlicher Lieblingstipp erwähnt, nämlich das Unentschieden zur Halbzeit, weil natürlich geht es in so einem K.O.-Spiel dann am Ende vermeintlich auch mal wilder zu und ein Tor kann das entscheiden, wenn es so eng ist. Aber ich gehe mit, es wird eng und dass es dann zur Halbzeit vielleicht auch noch 0-0 steht bei beiden Mannschaften, die eher ein kampfbetontes und überzeugtes Spiel dann natürlich auf den Platz bringen werden. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen und ist dann vielleicht die abgemilderte Version nochmal von diesem Standard-Unentschieden-Tipp, den ich hier aber auch durchaus sehe. Also es geht gar nicht darum, dass ich da prinzipiell widersprechen möchte. Nicht so, wie du mir immer prinzipiell widersprichst hier gerne. Das ist die Überleitung zum Deutschlandspiel. Weißt du warum? Wie haben wir denn letzte Woche getippt, Alex? Nein,
Ich habe
Spaß.
gesagt, ich glaube, Deutschland gewinnt das eher nicht, um es mal milde zu formulieren. Aber Toni Kroos hatte und natürlich Julian Wirtz hatten direkt nach 8 Sekunden was dagegen. Also generell schon was dagegen, aber dann auch noch, ja, mit so einem Top-Start. Das fand ich dann schon bemerkenswert. Und also diesen Start in das Spiel hätte ich so auch nicht kommen sehen. Und von daher lagst du eher richtig mit deiner Vorahnung, dass Deutschland womöglich sogar die Franzosen schlagen kann.
Ja, also ist natürlich nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, dass ich mich schneller von einem Hype mitreißen lasse, aber dieses Mal hatte meine Unvorsichtigkeit natürlich mal wieder recht. Nee, also muss man wirklich sagen, wir sprechen jetzt Deutschland, die noch gegen die Niederlande auch am Dienstagabend ran müssen, auch ein Testspiel natürlich nur, dieses Mal aber zu Hause und man hat sich beim Weltmeister zu Hause, beim vergangenen Weltmeister, Entschuldigung, Argentinien ist ja jetzt Weltmeister, sehr gut geschlagen und sehr gut verkauft, 2-0 gewonnen. Generell muss man auch wirklich sagen, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, natürlich ist das jetzt nochmal eine Chance, gerade auch durch diesen Kader, durch die Umbrüche, durch eine klare Kommunikation, doch nochmal irgendwie sowas wie Vorfreude aufzubauen auf die Heim-EM, die ja wirklich lange Zeit nicht möglich schien, ne? Wenn wir uns an die jüngere Vergangenheit dieser Nationalmannschaft erinnern. Und da ist es natürlich wie gemalt, dass dieses erste Spiel, was nochmal ein Neustart sein soll in diesem Jahr, nach 8 Sekunden ein Traumtor fördert. Von einem der Shootingstars, die uns tragen sollen, aufgelegt vom Rückkehrer Toni Kroos, der da diese Chefrolle einnehmen soll. Also da sind wir schon wieder, finde ich, auf einem Niveau, wo man sagt, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ne? Also das war wirklich ein idealer Start rein. Aber auch danach muss man sagen, natürlich hatte man später in der ersten Halbzeit schon gesehen, die Qualität von einem Mbappé, von einem Dembélé, das ist die deutsche Nationalmannschaft gerade auf den Außenverteidigerpositionen vielleicht nicht immer ideal besetzt. Auch Maxi Mittelstädt gegen Dembélé wirkte teilweise ein bisschen unfair. Aber das sind eben auch diese Niveauunterschiede, die man zu einem Team wie Frankreich, glaube ich, immer hat. Es gibt wenig Nationalmannschaften in Europa, die da mithalten können. Trotzdem war es über weite Strecken ein gutes Spiel. Auch das 2-0 war ein schön herausgespieltes Tor. Wieder Wirtz auch beteiligt, der ein super, super Spiel gemacht hat. Und vieles, was man sich ausgedacht hat, ist eben schon aufgegangen, ne? Deswegen, ja, stellen sich fast noch mehr Fragen, wenn wir über grundsätzliche Kaderplanung und Aufstellung reden. Weil vor dem Spiel hätte ich gesagt, Mensch, die Rolle, die er bis jetzt gespielt hat, die Leistung, die er bis jetzt gebracht hat, der Füllkrug ist vielleicht schon ein Startelfspieler. Jetzt hat Havertz das natürlich in einer besseren Form bei Arsenal in Kombination eben mit diesen super wichtigen Spielern wie Wirtz, wie Musiala, die unersetzlich sind, schon so gut gemacht, dass da eher wieder Fragezeichen aufgehen, ne?
Ja, also unterm Strich, ich fand das eine erstaunlich reife Leistung auch, ne? Ich hätte wirklich gedacht, dass sie wesentlich mehr Probleme, jetzt mal losgelöst vom Ergebnis an sich, das ja grandios war, dass sie wesentlich mehr Probleme mit Frankreich haben werden, mit Mbappé, mit Dembélé, du hast es genannt. Aber ich fand sie da wirklich sehr, sehr reif, sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr souverän. Vor allem im zweiten Durchgang kam ja gar nichts von Frankreich. Und dann musst du einfach sagen, hat Deutschland das einfach sehr, sehr routiniert und erstaunlich stabil runtergespielt, ne? Wirklich eine reife Leistung. Und wenn du natürlich reife Leistung sagst, musst du Toni Kroos nennen. Ich finde, der hat der Mannschaft so gut getan, tut der Mannschaft generell gut. Aber dass er so schnell da so seinen Stempel dem Spiel aufdrücken kann, fand ich schon bemerkenswert. Und wie gesagt, in Frankreich, ne, auswärts, hätte ich das so schnell, so krass nicht erwartet. Von daher, Chapeau, ich fand das wirklich eine sehr, sehr gute, reife Leistung von Deutschland mit einem grandiosen Ergebnis. Und das gibt dir jetzt natürlich einen enormen Schub, ne? Das gibt der Mannschaft Auftrieb, das gibt dir Selbstbewusstsein, das schürt Euphorie auch im Land natürlich, aber ich glaube auch in der Mannschaft selbst. Du hast diese Aufbruchsstimmung, ja, Begriffe, die wir zuletzt mal wieder bemüht haben, aber eher so hoffnungsmäßig, ohne dass man so richtig dran glaubt oder glaubte. Aber jetzt glaubst du ja dran, weil dieser Auftritt ja einfach so viel Mut macht. Und von daher, wenn man das halbwegs mitnehmen kann in das Spiel gegen die Niederlande, dann halte ich hier absolut wieder den Sieg für nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Und für mich gibt es jetzt aktuell nicht groß Grund daran zu zweifeln, dass man sagt, oh, jetzt geht's gegen die Niederlande gleich direkt schief. Nee, wer so souverän in Frankreich gewinnt und auftritt, der kann natürlich in einem Auswärtsspiel, wohlgemerkt, der kann erst recht zu Hause gegen die Niederlande, in Frankfurt ist das Spiel, dann den nächsten Sieg folgen lassen und dann so richtig die Euphorie, ja, auf der Euphoriewelle reiten in Richtung EM.
Ja, würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Also es ist spannend jetzt, die Niederlande natürlich auch, wenn wir mal mehr aufs Spiel gucken, ist eine Mannschaft, die sicherlich gerade im Moment, finde ich, nicht unbedingt diese individuelle Qualität mitbringt, die Frankreich mitbringt, ne? Also ein Mbappé und ein Dembélé, was die da teilweise zumindest angezeigt haben, diese Qualität bringen die nicht unbedingt mit. Allerdings muss man dann eben auch sagen, dass sie natürlich von einer gewissen mannschaftlichen Geschlossenheit profitieren, die Frankreich zumindest in der Rückwärtsbewegung nicht immer anbietet, ne? Also Frankreich hat ja schon auch den Fehler gemacht, dann teilweise eben Wirtz und Musiala und Co. spielen zu lassen. Das ist etwas, wo ich mehr Probleme sehe, dass sie vielleicht weniger Freiräume haben, diese Kreativ-Leute, dass vielleicht auch ein Havertz dann eben dann doch gegen eine Defensive bei den Niederländern steht, wo er es ein bisschen schwerer haben wird von seiner Art her. Nagelsmann hat jetzt gerade in der Pressekonferenz auch nochmal angekündigt, eigentlich soll es auch nochmal große Veränderungen geben. Heißt, wir können jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig aus diesem Auftritt drauf schließen, was wir da für eine Leistung der Deutschen unbedingt sehen werden, weil wir ja schon in der Situation sind, wo man sicherlich auch nochmal was ausprobieren muss, ne? Wir haben hinten raus, als man dann 2-0 geführt hat, super viele Debütanten gesehen. Bin mir sicher, dass das auch clever ist, aber natürlich auch ein bisschen Man-Management und Stimmungsmanagement war. Also, dass man da dann fast alle Debütanten auch noch reingeworfen hat, dass dann Anton in der 89. noch kommt. Das sind Wechsel, die macht man nicht unbedingt aus spielerischen Gründen. Spielt alles mit rein, deswegen schwer, genau zu sagen, was man da für eine Leistung erwarten kann, aber was eben bleibt, ist eine positive Dynamik, die sich innerhalb dieser Mannschaft zu entwickeln scheint. Und das muss man schon mit reinnehmen.
Ja, der Kicker, ich habe es mal nachgeschaut, der Kicker schreibt von allenfalls kleinen Veränderungen bei der Startelf. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Es wäre natürlich schon spannend zu sehen, wie diese Mannschaft, wenn sie genauso wieder aufgestellt wird, wie sie performen wird, ob das dann schon ja, quasi ein kleiner Vorausblick ist. Weil du Havertz ja angesprochen hast, Richtung EM, ob das wirklich sogar schon ja mehr oder weniger in Richtung Stammmannschaft gehen kann, natürlich vielleicht neuer statt der Stegen, ne, bei der EM. Aber ansonsten grundsätzlich glaube ich, diese Startelf gegen Frankreich, die hat gute Chancen, so zu 80, 90% vielleicht die EM, der EM-Hauptkader oder die Hauptmannschaft, die Stammmannschaft zu sein. Wenn natürlich viel rotiert, klar, klar bringt das auch den Tipp dann ein bisschen ins Wanken, denn mit der Mannschaft, wenn sie so wieder auftreten, würde ich schon sagen, hey, da tippe ich auf den Deutschland-Sieg. Ne? Zweierquoten auf Deutschland finde ich auch eine gute Quoten. Aber wenn sie dann natürlich viele rotieren und viele neue Männer vielleicht auch von Anfang an bringen, dann ist die Mannschaft weniger eingespielt, dann macht das natürlich den Tipp auch ein bisschen schwieriger. Also da muss man einfach abwarten, ne? Ob zum Beispiel jetzt Robin Koch in der Abwehr beginnen sollte, oder ob Raum statt Mittelstädt Linksverteidiger ist, beginnt Füllkrug statt Havertz, dass er das wieder ausprobiert, ja. Könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen. Also da gibt es schon ein paar Optionen, die gar nicht so groß die Rotation wären, aber trotzdem eben ja die Stabilität der Mannschaft ein bisschen vielleicht verändern. Deswegen Tipp grundsätzlich schwierig, weil man wirklich, ich persönlich würde gerne abwarten, wie ist die Aufstellung, aber nichtsdestotrotz vorab, nochmal, wir sind beim Thema Euphorie und Vorfreude etc. Ich bin auch ein bisschen davon angesteckt, weil mir das die Leistung so gut gefallen gegen Frankreich, dass ich hier sage, vorab ist mein Tipp, ich glaube, Deutschland hat gute Chancen, auch das zweite Spiel jetzt zu gewinnen. Und bei Zweierquoten finde ich das auch sogar einen netten Anreiz, dass man sagt, Heimspiel in Frankfurt. Die Mannschaft ist, nimmt so viel Selbstvertrauen mit. Warum sollte man nicht auch die Holländer schlagen können?
Ja, absolut. Und wenn wir über Kader und Co. reden, dann, du hast da die Punkte angesprochen, wo man mit Wechseln eher rechnen kann. Aber was ich sehr interessant eben auch finde jetzt in dieser Transferphase, wir haben ja den Rückkehrer Kroos und dann aber eben auch ein Robert Andrich, der sicherlich nicht die letzten Jahre immer bei allen auf dem Zettel war, aber es scheint zumindest auf den ersten Blick, und es passt ja auch von den Spielertypen super zusammen, dass man da ein lang anhaltendes Problem gelöst hat im deutschen Mittelfeld. Ne? Wir hatten mit Goretzka, Kimmich, Gündogan, wie kriegt man die unter, wieso ergänzen sich diese Spielertypen nicht gut genug? Dann wurde nochmal ein Emre Can geholt, der schon ein bisschen diese Andrich-Rolle angenommen hat, aber sicherlich auch wieder eine schwache Saison spielt, eher von der Form her. Und da hat man schon gesehen, okay, das wäre zum Beispiel eine spannende Richtung, und für mich ist dann auf einmal ein Robert Andrich ein sehr guter Kandidat für einen EM-Startplatz, wenn man eben auch in dieser Grundordnung weiterspielen will. Grundordnung natürlich auch eine Frage. Ich glaube, wir können noch mal kurz, du bist da ja auch vereinsmäßig noch ein bisschen verbunden, über Ilkay Gündogan reden, der ja als Kapitän eigentlich auch gesetzt sein sollte. Der ist so ein bisschen wieder rausgefallen in der deutschen Nationalmannschaft, obwohl er bei Barca ja super gut ist, wieder drauf. Aber in Deutschland, im deutschen Trikot, klappt es noch nicht so hundertprozentig. Finde trotzdem, du hast gesehen, was er dem Spiel bieten kann, weil er eben super gut diese Räume eigentlich schon gefunden hat. Ich fand ihn am Ball dann eher unglücklich, wieder in diesem Spiel, ob ihm da das Selbstvertrauen ein bisschen fehlt, einfach das Selbstverständnis im Deutschland-Trikot noch. Ich fand aber, dass man schon gesehen hat, warum man diese Idee gut finden kann, dass er diese Zehnerrolle ausfüllt, ne? Weil seine Bewegung, das Finden von Räumen, das hat er auch in diesem Spiel schon angezeigt, dass er da sehr clever ist. Aber da muss vielleicht noch ein bisschen mehr Momentum auch auf seine Seite kommen, um das so zu rechtfertigen, wie dann eben die anderen Plätze in der Angriffsreihe. Musiala wird's. Das scheint für mich fast gesetzt. Ein Sané nach seiner Sperre auf jeden Fall wieder in den Startlöchern für genau diese Reihe. Und dann ist der Kapitän auf einmal vielleicht eher ein Wackelkandidat als ein Robert Andrich.
Nee, das sehe ich nicht so. Nur weil ja andere besser drauf waren jetzt in Frankreich. Namentlich natürlich Kroos hat da, glaube ich, überragend gespielt und Musiala und Wirtz haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Heißt das nicht, dass Gündogan jetzt wackelt? Ja, mit Blick auf sein Standardlevel war das vielleicht ein bisschen subpar, ein bisschen drunter, aber ihn da jetzt in Frage stellen zu wollen, das geht mir viel zu weit. Gündogan ist für mich wirklich ein, nicht mal, weil er Kapitän ist oder nicht nur, weil er Kapitän ist, ein absoluter Eckpfeiler dieser Mannschaft und für mich dann nicht wegzudenken. Von daher, ich könnte mir eher vorstellen, weil ich ja den ein oder anderen Namen vorhin genannt habe, dass er statt Andrich, der ja auch eine sehr, sehr stabile Leistung gezeigt hat neben Kroos, dass er vielleicht Groß da ausprobieren wird als dieser ja zweite Sechser. Und Toni Kroos, glaube ich, wird, weil er so stark war und so wichtig für die Mannschaft ist, auch wieder beginnen neben Gündogan. Also ich glaube eher Groß. Pascal Groß dürfte reinrotieren anstelle von Andrich. Ich kann mir gut vorstellen, dass vorne Füllkrug reinrotieren wird anstelle von Havertz, dass man dann den echten Neuner und nicht diesen ne, rumfloatenden falschen Neuner ausprobiert. Und ansonsten glaube ich, Raum könnte gut starten anstelle von Mittelstädt, aber so viel sollte er auch gar nicht rotieren, denn du willst ja trotzdem, dass sich die Mannschaft findet, einspielt und sie hat einen so guten Eindruck gemacht. Danach willst du ja nicht alles über den Haufen werfen, sondern nur ne, in verschiedenen Teilen mal ein bisschen was Neues reinbringen und auch ein bisschen rotieren, aber nicht allzu sehr. Von daher wäre das meine Tipps bezüglich Aufstellung. Gündogan gesetzt und Gündogan wird da, glaube ich, auch besser spielen. Wir haben natürlich noch nicht über die Niederlande gesprochen. Das sind jetzt auch keine Vollblinden, Julius, ne? Da hinten De Ligt, Van Dijk, vorne Malen in toller Form, Xavi Simons, ja, eigentlich in grandioser Form bei Leipzig. Ja. Also das sind auch ein paar Gegenspieler. Ja, du hast von Mbappé und Dembélé gesprochen, die ja zwar kaltgestellt wurden die meiste Zeit, aber die eigentlich Top-Spieler sind und jetzt mit Xavi und Malen und De Memphis Depay kommen auch ein paar Kaliber auf Deutschland zu, ne?
Ja, also auf jeden Fall ist das, würde ich auch nicht bestreiten, dass die Niederlande im erweiterten Topkreis Europas ist, ne? Also ich finde, wenn du nur auf den Kader guckst, dann stechen England und Frankreich so stark raus. Allerdings, wenn wir uns dann die letzten Ergebnisse angucken, England ja gegen Brasilien verloren zu Hause, Frankreich zu Hause gegen Deutschland verloren, dann rückt es vielleicht sogar noch enger zusammen. Aber rein von den Kadernamen würde ich die beiden über alles setzen und dann folgt auch sicherlich ein Team wie die Niederlande. Ich finde sie, wie gesagt, gerade du hast den Defensivverbund angesprochen, da stechen sie wirklich heraus, weil da können sie, glaube ich, mit allen mithalten, wenn die genannten Spieler einen richtig guten Tag haben. Und ja, gerade Malen natürlich ein Spieler, bei dem alles sehr formabhängig ist. Von dem haben wir auch schon ganze schlechte Jahre oder Halbjahre gesehen. Deswegen fällt es mir da immer schwer, mich so wahnsinnig aus dem Fenster zu lehnen. Aber gerade in der jetzigen Form, braucht man auch nicht widersprechen, ist er sicherlich eine Herausforderung. Hat den Antritt, hat die Bewegung, die auch viele Verteidiger eben vor Probleme stellen können. Und wenn der weiterspielt, macht das ja auch für Borussia Dortmund einen Sancho-Deal wahrscheinlicher. Also gerne. Auf jeden Fall, ja. Wird das auch wieder eine Herausforderung, aber das gefällt mir auch an diesen Testspielen in dieser Phase eigentlich ganz
Ja,
gut.
finde ich auch gut, dass man nicht hier irgendwelche, ja, kleineren Kaliber wie, weiß ich nicht, jetzt Nordirland oder der Armenien oder dergleichen eingeladen hat oder gegen die spielt, sondern wirklich da die Top-Mannschaften sich holt, um da auch mal zu testen, wo man so steht, ne? Jeremy Frimpong zum Beispiel eigentlich nur auf der Bank bei Holland. Allein den würde ich sehr, sehr gerne sehen, gegen Deutschland, wie der da wirbelt in fantastischer Form bei Leverkusen. Also da gibt's schon auch ein paar Namen. Das sind schon echte Gradmesser und ein echter schöner Test. Und deswegen, wenn man so den Kader auch von der Niederlande durchgeht, das ist Unentschieden ist natürlich auch gut möglich. Ne? Nur weil man jetzt in Frankreich gewonnen hat, heißt natürlich nicht, dass man all diese Großkaliber jetzt plötzlich weghaut. Und je mehr Deutschland rotieren wird, desto eher ist man ja natürlich auch ein bisschen anfällig für ein Gegentürchen. Vielleicht geht es dann am Ende nur 1-1 aus. Also ich neige eher dazu zu sagen, Deutschland gewinnt das wieder oder hat gute Chancen, aber natürlich kann das auch unentschieden ausgehen. Also um mal abschließend einen Tipp abzugeben, beide treffen, ich glaube, da sind wir uns sicher. Wobei, damit lag ich ja schon in Frankreich falsch. Ich hätte auch gedacht, dass Frankreich auf jeden Fall trifft. Haben sie auch nicht geschafft, auch wenn Maxi Mittelstädt sich ja bemüht hat, diesen Tipp
Ja.
aufrechtzuerhalten, wie du dich erinnerst. Aber
Nur
da ich.
Antonio Rüdiger hat gesagt, den Troika, dem stelle ich hier noch mal ein Bein rein.
Ja, der hatte was dagegen, aber ich glaube, also mein beide Treffen-Tipp, den gebe ich hier nochmal ab. Das würde mich schon stark, wirklich stark wundern, wenn Deutschland gegen Frankreich und gegen Niederlande jeweils hinten die Null hält. Das wäre schon absolut bemerkenswert. Von daher sollte es dann schon ein Gegentor geben für Deutschland. Am Ende vielleicht ein schwungvolles, weiß ich nicht, 2-2. Vielleicht gewinnt Deutschland 3-2 oder gewinnt standardmäßig 2-1, ne, mit diesem Standardergebnis. Aber ich sehe hier Tore auf beiden Seiten. Ich sehe ein flottes Spiel. Und dann, wie gesagt, hängt's ein bisschen auch davon ab, wie viel Nagelsmann rotieren wird. Natürlich auch, wie viel Koeman rotieren wird. Ob es dann am Ende ja den Sieg Deutschlands gibt. Verlieren sollten sie aber auf keinen Fall, denn das würde irgendwie nicht passen, ne? Die Euphorie nach Frankreich, damit die dann gleich direkt einkassiert wird gegen die Holländer durch eine Heimniederlage, das sehe ich zum Beispiel nicht. Würde ich ausschließen wollen, dass Deutschland verliert.
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, so wie jetzt die Stimmung ist, wie sich das gedreht hat, wir haben eben schon über Dynamiken geredet, das sehe ich auch hier gegeben. Tatsächlich, warum denn nicht, wenn ich schon in Frankreich gegen Frankreich aus einer schlechten Phase heraus sage, Deutschland gewinnt das, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt hier nicht tippe, dass Deutschland das gewinnt. Also ich glaube, das wird der zweite Sieg und ich habe schon gesagt, ich habe da wirklich auch den egoistischen Drang, dass es das einfach eine schöne EM wird und da muss Deutschland einfach mitspielen und deswegen hoffe ich, das geht weiter so. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer kleinen Länderspielpause und dem zweiten Podcast angekommen. Was übrigens auch bedeutet, dass wir uns natürlich dann im nächsten Podcast wieder mit der Bundesliga beschäftigen können. Alle gute Nachrichten für alle, die es mit der Bundesliga halten. Und da der Hinweis, dass das auch schon diese Woche so ist, denn es gibt keine Osterferien für die Bundesliga-Profis. Da wird am Wochenende trotz der Feiertage gespielt. Und das heißt, wir hören uns am Donnerstag wieder mit der Bundesliga-Folge, blicken auf Samstag und Ostersonntag. Auch am Ostersonntag gibt es drei Spiele sogar. Das, ja, freue mich auch schon drauf, denn Alex, Bayern Dortmund abends am Samstag, ne? Das steht auch in der nächsten Folge für uns schon an.
Ich bin im Länderspielrhythmus. Ich habe die Bundesliga gar nicht am Schirm. Tatsächlich war mir das bis gerade eben nicht so richtig
Ja,
bewusst,
dann
dass
hoffe ich,
dieses
dass du
Topspiel
jetzt.
ansteht. Na jetzt, ich warte jetzt erstmal den Sieg gegen die Niederlande ab, ja. Ich nehme die Euphorie dann mit in die Donnerstagsfolge, um dann über Bayern Dortmund zu reden. Aber erstmal werden die Holländer geschlagen. Erstmal gibt's so richtig schön EM Euphorie pur in Deutschland und dann sprechen wir über der Klassiker, Julius.
Ja, so machen wir es. Dann würde ich sagen, Feierabend für heute. Danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao.